erstmal muss man sagen, ja, das Bild von 68, was wir uns machen oder das uns gemacht wird, wobei in dem Satz ist ja das Problem schon angedeutet. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts geht die Durchsetzung einer Geschichtsdeutung oder eines geschichtlichen Narrativs halt ganz wesentlich über die Bilder. Die Frage ist, wie glaubhaft sind die? Also selbst wenn man die offensichtlich inszenierten Bilder beiseite lässt und die sogenannten authentischen nimmt, muss man einfach sagen, geknipst oder gefilmt wird ja in der Regel das Untypische, das Besondere und nicht das Alltägliche. Und wenn man diese Bilder dann im Nachhinein aneinanderreiht, dann wird plötzlich aus dem Untypischen das Typische. Und damit fängt die Geschichte an, eine Schieflage zu bekommen. Und diese Aneinanderreihung von Bildern führt auch dazu, dass Widersprüche zugedeckt werden oder andersrum Zusammenhänge konstruiert werden, die so überhaupt nicht entstanden haben. Also Beispiel, wenn man die 60er nimmt, ja, ein Beispiel so an der Grenze zum inszenierten Bild ist Woodstock. Man sieht dann immer nur schöne junge Menschen zu toller Musik tanzen, die Tausenden, die ohne sanitäre Einrichtung und ohne Versorgung im Dreck saßen und von der Musik gar nichts gehört haben, die sieht man nicht. Oder kann man sagen, die 60er waren ein sehr weibliches Jahrzehnt. Davon sind in den Bildern nur die sehr kurzen Röcke geblieben. Ein Film wie von Helke Sander, Irene kriegt eine Prämie, der die Doppelbelastung von Frauen in Beruf und Haushalt zeigt, der ist verschwunden, weil Bilder von Frauen am Fließband passt offenbar nicht in dieses 60er-Narrativ hinein.
Geschichtsschreibung als Aneinanderreihung von Bildern, so hast du das jetzt beschrieben. Und ein Bild, das ja ganz zentral ist für die Erzählung über 68, ist, dass auf die Studentenbewegung fokussiert wird und dass sie als hauptsächlicher Akteur dieser bewegten Jahre beschrieben wird, auch als maßgeblich progressiver, fortschrittlicher Akteur. Du erhebst gegenüber der Studentenbewegung in dem Ankündigungstext zu deinem Vortrag einige Vorwürfe und du ziehst unter anderem eine Linie zwischen der Studentenbewegung und den Hartz-IV-Gesetzen. Wie lässt sich denn so eine Verbindung nachzeichnen?
Naja, Vorwürfe, ich versuche einfach ein paar Sachen ins Gedächtnis zu rufen. Also wenn man bei den Bildern bleibt, könnte man meinen, 68 wäre eine einzige große Anti-Vietnam-Demonstration gewesen, wo der Großteil der Bevölkerung immer denselben Häuserblock zieht. Ganz praktisch, damals machten deutlich weniger als 10% der Schüler Abitur. Entsprechend war auch die Zahl der Studenten gering. Und wie viele davon links- oder linksradikal waren, ist nochmal ein anderes Thema. Also da kriegt die Sache ein Gewicht, die es nicht hat. Und man hat halt immer diese gleichen Bilder, so entschieden, untergehakt, rennende Demonstranten, Wasserwerfer und natürlich Rudi Dutschke beim Reden. Hören tut man ihn dann schon seltener und wenn, dann sind es meistens Sätze, mit denen man gar nichts anfangen kann mehr. Wo man auch mal im Nachhinein fragen muss, bei aller persönlichen Tragik seiner Biografie, wo sind denn nun eigentlich die Texte von ihm oder wenn man den SDS, den Sozialistischen Deutschen Studentenbund als Ganzes nimmt, wo sind die Texte, die heute noch relevant sind? Und ich habe bei mir im Bücherregal gekramt und habe einen einzigen gefunden. Da unterhalten sich drei sogenannte Studentenführer, nämlich Bernd Rabehl, Christian Semmler und Rudi Dutschke mit Hans Magnus Enzensberger als Moderator über die Zukunft und träumen sich ihre Räterepublik West-Berlin. Und ja, wenn man da so linksradikale Sprachgirlanden, so Räterepublik und dergleichen beiseite nimmt, dann bleiben doch ein paar sehr seltsame Sätze. Da wird also letztendlich der Flexibilisierung der Arbeitskraft das Wort geredet. Der schlanke Staat, den hätten die nie so genannt. Das sollte ja eine Räterepublik sein. Abschaffung sämtlicher sozialen Sicherungssysteme, die braucht man dann natürlich nicht mehr. Und die unangenehmste Stelle, die ich gefunden habe, war, dass dann Rentner beschrieben werden als lebende, also einmal wird schon da vom demografischen Wandel geredet, Überalterung, und die Arbeiter, die Altgewordenen, werden beschrieben als lebende Leichname, die auf Parkbänken auf ihr Ende warten. Und es wäre doch besser, wenn die einfach weiterarbeiten könnten, natürlich unentgeltlich, und vielleicht sogar in der Fabrik wohnen könnten. Also man muss einfach sagen, wenn es einen 68er gegeben hat, der das alles sehr genau durchgelesen hat und in praktische Politik verwandelt hat, dann war es Gerhard Schröder. Tut mir leid. Man muss einfach sagen, wenn man einen prototypischen 68er will, dann nimmt man ihn.
Ich sehe natürlich das Problem, das du ansprichst, und das kann man ja tatsächlich nachverfolgen, dass viele Leute, die eben mit 1968 angefangen haben, sich zu politisieren, aus der Studentenbewegung inzwischen Politiker geworden sind oder führende Persönlichkeiten, die eben ja sozusagen das exerzieren, was wir eben mit der Agenda 2010 und Hartz IV in Verbindung bringen. Da stellt sich allgemeiner die Frage, wie man damit umgeht, ob man es quasi sozusagen als eine Geschichte von Herrschaft erzählt oder auch als eine Niederlage begreift. Und jetzt würde ich so ein bisschen die Frage stellen, ist nichts zu retten an dem, was sozusagen auch vielleicht von der Studentenbewegung ausgegangen ist, wenn man zum Beispiel sieht, dass damals ja gerade anarchistische, rätokommunistische Traditionen wiederentdeckt worden sind, in diesem Zusammenhang doch auch eine ganze Menge Debatten geführt worden sind, wo ich sagen würde, da ist ja auch so ein bisschen eigentlich der Ursprung der radikalen Linken.
Gut, aber gerade bei diesem Gespräch, aus dem ich gerade berichtet habe, sieht man, dass unter dieser Terminologie Rätekommunismus sich auf ganz andere Geschichten verborgen haben, die dann am Ende, als der linksradikale Traum beerdigt war, übrig blieben. Insofern, was ich schon sagte, diese Leute sind auch nicht die 68er. Also allein schon dieses Wort 68er werde ich in Frage stellen, weil das deklariert irgendwie, dass es singuläre geschichtliche Ereignisse gegeben hätte, plus die dazu handelnden Personen. Und wenn ich anfange nachzudenken, was war eigentlich im Jahr 68 so bedeutend, und das dann auch noch fokussiere auf Deutschland, da bleibt eigentlich gar nicht so viel übrig. Die meisten großen Veränderungen haben vorher stattgefunden. Und mir ist die englische Variante, über diese Zeit zu reden, wesentlich sympathischer, weil realistischer. Also im Englischen sagt man nicht 68, sondern the long 60s, die langen 60er, und meint damit eine Periode von Ende der 50er bis irgendwann Anfang der 70er. Dieser lange, lange Nachkriegsboom, in dem sich, egal jetzt ob in England oder hier in Deutschland, teilweise ein bisschen zeitversetzt, im Alltag der Menschen, und deswegen erinnert man sich wahrscheinlich noch so gerne an diese Zeit, erhebliche Veränderungen stattgefunden haben, wie zum Beispiel der erste Auslandsurlaub. Das war für viele Leute damals undenkbar, die erste Generation, die einfach in den Urlaub fahren konnte. Aufstieg, materielle Verbesserungen, deutliche, die Einführung von der 5-Tage-Woche, geringere Arbeitszeiten. Man könnte ruhig mal provokant die Frage stellen, ob die Einführung der 5-Tage-Woche, die die Gewerkschaften erkämpft haben, die ja immer so als furchtbar reformistisch dann gescholten worden, im Leben und im Bewusstsein der Menschen nicht wesentlich mehr verändert hat als die gesamte Textproduktion des SDS.
Aus deinem Ankündigungstext zu deinem Vortrag ist zu entnehmen, dass du zentral auch auf eben proletarische Bewegungen in dieser Zeit blickst, die eben auch in diese Long Sixties reinfallen, die du jetzt genannt hast. Und dazu gehört ja um 68 herum ganz zentral die Lehrlingsbewegung, die du auch nennst. Ich glaube, dass dieser Aspekt von 68 tatsächlich oft kaum bekannt ist und wenig besprochen wird, wenn es um die 68er geht. Was ist denn die Lehrlingsbewegung gewesen? Für oder gegen was hat sie sich bewegt und was findest du heute daran interessant?
Nun, es war eine von der Basis ausgehende Bewegung, die ohne dieses große Theoriegebäude, was man bei den linken Studenten fand, durchaus auch sehr wirkungsvoll war. Es war einfach so, dass Lehrling sein hieß damals billigste Arbeitskraft sein. Also das Handwerk bildete damals deutlich mehr Lehrlinge aus, als tatsächlich hinterher gebraucht wurden. Das heißt, es war schon Teil des Systems, dass die in ihrer Lehrzeit extrem billig sind. Also ein minimales Lehrgeld, was ein besseres Taschengeld war. Und das sie dann auch noch meistens bei den Eltern abliefern mussten. Und danach hatten sie eine Zukunft vor sich, meistens irgendwo als angelernter Arbeiter. Das heißt, diese Ausbildung taugte für gar nichts. Dagegen wehrten sich die Lehrlinge. Dazu kam die extrem autoritäre Erziehung, erst in der Schule, dann in der Lehre. Also erst irgendwann in den 70ern wurde es illegal, seinen Lehrling zu verprügeln. Darum muss man auch mal dran erinnern. Und nach Feierabend war es ja auch nicht viel besser. Das heißt, gerade wenn man in kleinen Städten lebte, hatte man als Jugendlicher nichts zu lachen. Also Jugendlicher war sowas ähnliches wie ein Jugendlicher sein war sowas ähnliches wie ein Straftatbestand. Also man wurde höchst misstrauisch beäugt von Polizei, Erwachsenen und hatte eigentlich noch Möglichkeit, unsichtbar zu sein. Das alles führte dazu, dass sich da unheimlich Druck im Kessel aufstaute. Aber das passierte wirklich zwar parallel zur Studentenbewegung, hatte damit aber sehr wenig zu tun.
Du hast jetzt das Problem der Jugend angesprochen, dass er sozusagen in dieser Zeit zu einem Gegenstand von Konflikten wird. Und damit eng zusammenhängt ja auch eine bestimmte Art von Jugendkultur, Subkultur, die da aufkommt. Und das ist ja in den 50er, 60er Jahren die Rock- und Beatmusik, die vom großen Ozean quasi rüberkommt. Und deine These ist ja in diesem Zusammenhang, dass diese Kulturen auch zentral zuerst von proletarischen Jugendlichen entdeckt worden ist. Wie und mit welcher Bedeutung sind denn Rock und Beat in dieser Zeit in Deutschland angekommen?
War eine Stimme von draußen, also eine Stimme, ein Sound, der verkündete, dass es ein Leben gibt außerhalb dieser sehr bedrängenden Verhältnisse, unter denen man litt. Und kann man sagen, okay, diese Musik ist per se nicht politisch, mittlerweile sowieso längst nicht mehr. Sie ist auch längst nicht mehr eine Stimme von außerhalb des Alltags, sondern mittlerweile der Soundtrack des Alltags. Was die Sache aber dann noch zusätzlich politisierte, war die Reaktion von Behörden, von Älteren, von Lehrern, wo vor allen Dingen das Bürgertum nicht nur diese Musik schrecklich fand, weil sie so furchtbar undiszipliniert war. Das Schlimmste, und es gibt ein etwas älteres Wort, was das ganz gut beschreibt. In den 30ern hießen in Österreich junge Jazz, was damals Swing hieß, Fans Schlurf, weil sie sich nicht so richtig soldatisch bewegten. Also das galt als große Disziplinlosigkeit und dazu kam noch ein spezifisches deutsches Problem, nämlich der kulturelle Chauvinismus und Anti-Amerikanismus des Bürgertums. Rock'n'Roll wurde sozusagen als die zweite Welle der GIs gesehen und das kratzte sehr am Selbstbewusstsein des Bürgertums, das sich noch mehr als vorher als Herrschaftslegitimation auf seine angebliche Kultur berief. Und all dieses mischte sich dann darin, also einfach der Spaß an der Bewegung, muss man einfach sehen, also dieses undisziplinierte sich bewegen war dann auch gegen die herrschende Moral, heißt ganz konkret gegen die repressive Sexualmoral gerichtet. Plus halt, was das Bürgertum hineingeheimste in diese Musik, das machte sie wunderbar geeignet, dann auch umgekehrt damit zu provozieren.
Du hattest jetzt den Terminus von den Long 60s eingeführt, als Gegenvorschlag gewissermaßen zu dieser Fokussierung auf dieses eine Jahr 1968. Wenn wir über diese ganzen Sachen sprechen, dann fände ich es interessant, gibt es eigentlich eine Entwicklung, ab der diese Long 60s dann enden quasi? Also was passiert eigentlich danach? Wie würdest du vielleicht sozusagen das Auslaufen auch dieser Veränderungen beschreiben, die ja da stattgefunden haben?
Ja, man muss erstmal sehen, auf welchem Hintergrund diese langen 60er haben stattfinden können. Das war dieser lang anhaltende Nachkriegsboom, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, saßen die Industrienationen da mit einem während des Krieges ungeheuer ausgebauten und modernisierten Produktionsapparat. Die Rüstungsproduktion musste durch eine zivile ersetzt werden. Aber in bester keynesianischer Manier beantwortete man die Frage, wer soll das alles kaufen? Damit, dass man aus dem Produzenten zugleich Konsumenten machte. Und dazu kam auch noch als Teil dieses Nachkriegsklassenkompromisses, dass die Arbeiterschaft zu Recht sagte, die Hauptlast des Krieges haben wir getragen. Jetzt ist sozusagen die Belohnung dafür fällig. Also das sind viele, viele Faktoren, die da ineinander wirken und sicher nicht geplant oder nur zum kleinsten Teil geplant miteinander agierten. Aber es führte halt dazu, dass der Lebensstandard über die ganzen 60er hinweg gleichmäßig stieg und auch die Hoffnung oder die Überzeugung mit sich brachte, dass es dann der nächsten Generation noch besser gehen würde, Bildung dabei ein ganz wichtiger Faktor ist. Also damals setzte man sich tatsächlich auf den Hosenboden. Unheimlich viele Leute besuchten Abendschulen, machten Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Bildungssystem in England wurde ausgebaut. Auch erstaunlicherweise in Bereichen, die erstmal wenig profitträchtig schienen, also im Kunstbereich. Man liest das ja immer wieder bei den Biografien britischer Popmusiker, dass sie irgendwann in den 60ern eine Art School besucht haben. Also auch Leute, wo man sie sich gar nicht mehr vorstellen kann, aus welchen Milieus die eigentlich kamen, wie, ja, wie kann man als Beispiel nehmen, Brian Ferry, den Sänger von Roxy Music. Der Vater versorgte unter Tage die Grubenpferde und Mutter arbeitete irgendwo am Fließband. Also es gab wirklich für alle eine spürbare Veränderung des täglichen Lebens. Und das Ende ist dann mit dem Ende des Nachkriegsbooms, also in Deutschland dann spürbar geworden mit Ölkrise und autofreiem Sonntag, England die Bergarbeiterstreiks, weil die Zechen geschlossen wurden. Also da gibt es auch kein Stichdatum, wann diese langen 60er zu Ende sind. Da ist auch eine ganze Reihe von Ereignissen.